Breitband-Topic.
Vorratsdatenspeicherung, ein Thema, das seit Jahren für heftige Debatten sorgt. Gemeint ist damit der Plan der Bundesregierung, Daten auf Vorrat zu speichern, sie also ohne Anlass zu erheben und ohne, dass staatliche Behörden sie im Augenblick der Erhebung benötigen.
Vor 5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gekippt. In dieser Woche präsentierte Justizminister Heiko Maas nun einen neuen Gesetzentwurf. Speicherpflicht für Verkehrsdaten nennt sich das Vorhaben.
Wir sprechen gleich über den Inhalt des neuen Vorstoßes. Vorher aber wollen wir schauen, wie es eigentlich in den anderen EU-Staaten mit der Vorratsdatenspeicherung aussieht. Wer hat sie und was für Ergebnisse bringt sie? Der Grand Prix der Vorratsdatenspeicherung, der European VDS Contest von und mit Matthias Finger.
Wer speichert Verbindungsdaten am längsten in Europa? Wer sammelt die meisten Datensätze? Und wo gibt es die härtesten Gesetze? Wir finden es heraus in einem bunten Wettbewerb. Willkommen zum Grand Prix della Vorratsdatenspeicherung.
Polen, die Vorratsdaten-Hardcore-Nutzer.
Ursprünglich wollte Polen Vorratsdaten für 15 Jahre speichern. Erlaubt waren aber nur lächerliche 2. Dafür haben Beamte jetzt direkten Zugang zu den Vorratsdaten der Provider vom Behördenrechner aus. Ohne lästige richterliche Genehmigung. Kollateralschäden lassen sich nicht vermeiden, im Dienst der guten Sache. Katarzyna Szymielewicz von der Stiftung Panoptikon.
In einem Fall ging es um einen Journalisten. Der hatte entdeckt, dass seine Informanten mit der Vorratsdatenspeicherung ausfindig gemacht wurden. Vor Gericht gewann er einen Prozess gegen einen Geheimdienst, weil das Vorgehen illegal war.
In der EU sind die Polen Spitzenreiter, wenn es um die Anzahl der Abfragen geht. Jährlich nutzen polnische Behörden 2 Millionen Vorratsdatensätze.
10 points go to Poland.
10 Punkte nach Polen.
In Österreich passiert das nur rund 300 Mal im Jahr. Allerdings wird dort auch anders gezählt. Der Nutzen der Sammelwut jedoch bleibt fraglich. Die Wiener Zeitschrift Der Standard merkt an:
Die Vorratsdatenspeicherung wird hauptsächlich für die Aufklärung von weniger schweren Delikten wie Stalking, Diebstahl, Raub, die verbotene Herstellung von Tabakwaren und Suchtgifthandel eingesetzt. Ein einziges Mal wurden österreichische Vorratsdaten gegen eine terroristische Vereinigung benutzt, allerdings ohne relevante Folgen.
Österreich begrüßt übrigens die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung.
Bulgarien, die Schlitzohren.
Den Haag, Prag, Bukarest, Sofia. Nationale Verfassungsgerichte kippen reihenweise die Vorratsdatenspeicherung. Die gewieften Bulgaren jedoch lassen sich von solchen Kleinigkeiten nicht beeindrucken. Das Parlament erlässt nochmal genau das gleiche Überwachungsgesetz, nur mit einer kürzeren Speicherfrist.
10 points go to Bulgaria.
La Bulgarie, big one.
Die Briten können das auch. Nach dem Fall der europäischen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung prügeln sie ein eigenes, ähnliches Gesetz durchs Parlament. Im Eilverfahren, in nur 3 Tagen. Das ist Rekord, damit die Provider ihre Datenberge nicht löschen.
10 points to United Kingdom.
Le Royaume-Uni. 10 points.
Demnächst will der britische Staat auch Verschlüsselungen verbieten, die er selbst nicht knacken kann. Dem Überwachungswahn der Behörden sind keine Grenzen gesetzt.
Großbritannien, die Gesetzlosen.
Jan-Philipp Albrecht sitzt für die Grünen im Europaparlament.
In Großbritannien gibt es natürlich für viele Tätigkeiten keine gesetzliche Grundlage, weil sie ein Common-Law-System sind. Aber es ist schon auch klar, dass der Auslandsgeheimdienst GCHQ sehr viele Grenzübertretungen gezeigt hat und dass wir darüber diskutieren müssen, wie wir diese Grenzübertretungen in Europa wieder einhegen.
Die extremste Vorratsdatenspeicherung betreiben aber immer noch die Franzosen.
Frankreich, die Sammelwütigen.
Seit 2006 speichert Frankreich einfach alles. Für ein Jahr. Name, Postanschrift, Pseudonyme, IP-Adressen, Vertragsdaten und sogar Passwörter. Ihr Sicherheitsversprechen hat die Vorratsdatenspeicherung aber nicht gehalten. Das Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo wurde so nicht verhindert. Mittlerweile ist das traurige Geschehen aber ein willkommener Grund für eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung.
France, 12 points.
Eine Chance auf den Sieg im Grand Prix de la Vorratsdatenspeicherung hat übrigens auch Deutschland. Vielleicht könnten wir gewinnen in der Kategorie schwammigster Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung.
Ein Grand Prix der etwas anderen Art. Matthias Finger über die Vorratsdatenspeicherung innerhalb der EU.
Vorratsdatenspeicherung, das ist ja ein Thema, dem man sich auf viele Arten nähern kann, auch mit Hilfe der Musik. Und ich habe mich mal hingesetzt und mal ein paar kurze VDS-Songs produziert. Das hat wirklich nicht so lange gedauert. Sie sind auch wirklich sehr kurz. Und hier vielleicht mal mein erster Entwurf. VDS, Vorratsdatenspeicherung, We Don't Want.
Martin,
ja?
Ist das deine Stimme?
Es ist meine Stimme, ja.
Stark verfremdet. Ja. Man versteht auch leider nur den Anfang wirklich. Man versteht ja. Vorratsdatenspeicherung.
Das ist natürlich so ein bisschen dumm, ne? Wenn man Musik produziert und die dann im Nachhinein erklären muss. Vorratsdatenspeicherung, we don't want, we don't need, we don't care. Vielleicht auch, weil es ja auch, ja, man hat ja immer noch das Gefühl, dass viele Leute sich wirklich gar nicht für dieses Problem der Vorratsdatenspeicherung interessieren.
Vielleicht das nächste Mal bei der Produktion We Don't Want so ein bisschen klarer formulieren.
Mache ich auf jeden Fall, ja. Wir hätten ja gerne noch mehr solcher selbstgebastelten VDS-Songs. Also alle, die sich so ein bisschen mit der Produktion auskennen, das ist ja jetzt hier keine große Hürde, die ich da vorgelegt habe. Bitte her damit, mit den VDS-Songs. Und zwar entweder über Twitter, Hashtag VDS-Song oder gleich per Mail an breitband@dradio.de.
Ich fand das ganz schön, was du gemacht hast, Martin. Wer aber noch ein bisschen mehr Inspiration braucht, wir haben mit Ulf Burmeier, Richter am Berliner Landgericht, über den neuen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung gesprochen.
Und unsere erste Frage an ihn lautete, was unterscheidet den neuen Entwurf von Justizminister Heiko Maas von dem alten Gesetz, das das Bundesverfassungsgericht ja noch vor 5 Jahren gekippt hatte?
Ich denke, die Bundesregierung hat sich mit diesem Gesetzentwurf etwas mehr Mühe gegeben als die damalige. Und zwar einfach deswegen, weil eine Reihe von Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt worden sind. Insbesondere was die Sicherheit der bei den Providern gespeicherten Daten angeht. So sollen diese Daten in Zukunft nur noch in Deutschland gespeichert werden dürfen, zum Beispiel nicht mehr in anderen europäischen Staaten. Und auch die Speicherfristen sind begrenzt worden, denn der damalige Vorschlag sah ja eine 6-monatige Speicherpflicht vor. Jetzt sind es 4 bzw. 10 Wochen, je nach der Art der Daten.
Die Grundlage für die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, das sollten ja eigentlich die Umsetzung einer Vorgabe aus der EU sein. Aber der Europäische Gerichtshof hat letztes Jahr die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Wir hatten es gerade noch gehört. Es gibt in Europa trotzdem Länder, die Vorratsdaten speichern. Die deutsche Regierung will die Vorratsdatenspeicherung neu auflegen. Wie passt das alles zusammen? Wird dann gegen das Urteil des EuGH verstoßen oder ist das jetzt so formuliert, dass es auf einmal geht?
Ja, ich denke, das ist eine relativ komplexe Gemengelage in der Tat aus nationalem und europäischem Recht. Und die muss man zunächst mal ein wenig entwirren. Also der Europäische Gerichtshof hat in der Tat die alte Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gekippt. Damit entfällt aber nur die europarechtliche Pflicht für die nationalen Gesetzgeber, auch eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und hier wird es dann in der Tat komplex. Und zwar einfach deswegen, weil der EuGH zwar die alte Richtlinie gekippt hat, ist aber nicht so richtig klar, warum eigentlich. Er zählt eine ganze Reihe von Grundrechtsbeeinträchtigungen auf in seinem Urteil von 2014. Niemand weiß aber so recht, ob nur die Summe dieser Grundrechtsbeeinträchtigungen dazu geführt hat, dass die Richtlinie mit europäischen Grundrechten unvereinbar war oder ob auch schon einzelne oder jedenfalls mehrere dieser Beeinträchtigungen zusammengenommen gereicht hätten, um die Richtlinie zu kippen. Denn wenn man so will, ist es eine Unschärfe in der EuGH-Entscheidung, die jetzt dazu führt, dass einfach niemand so richtig weiß, wie eine europarechtskonforme Vorratsdatenspeicherung aussehen müsste und ob sie überhaupt möglich ist.
Aber das ist ja absurd. Woran orientiert man sich denn da?
Ganz genau, das ist das Dilemma des Gesetzgebers, dass man so ein bisschen im Dunkeln stochert. Und in der Tat hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz jetzt ja auch versucht, bei seinem Gesetzentwurf die Vorgaben des EuGH dadurch zu beachten, dass sie zum Beispiel auf die Speicherung von Metadaten, von E-Mail-Verkehr verzichtet haben, so quasi in der Hoffnung, damit jedenfalls eine Grundrechtsbeeinträchtigung auszuräumen, nämlich die, dass sehr umfassend Kommunikationsdaten auf Vorrat gespeichert wurden, ne, nach der alten Vorratsdatenspeicherung. Das Problem ist nur, heutzutage interessiert sich aus kriminalistischer Sicht ohnehin niemand mehr für E-Mail-Vorratsdaten, weil man im Zweifel einfach die kompletten E-Mails beim Provider beschlagnahmen kann. Und insofern ist das aus meiner Sicht ein Taschenspielertrick des Ministeriums, und der jedenfalls dürfte nicht dafür ausreichen, zu dem Ergebnis zu kommen, dass die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung tatsächlich weniger eingriffsintensiv ist als die alte Version.
Gibt es denn aus Deutschland oder auch so weiter darüber hinaus in der EU Erkenntnisse darüber, wie wirkungsvoll die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ist?
Ja, das ist sehr interessant. Die EU-Kommission hat es in der Tat versucht zu evaluieren, und aus keinem europäischen Mitgliedstaat sind irgendwelche Statistiken vorgelegt worden, die darauf schließen ließen, dass eine Vorratsdatenspeicherung tatsächlich die Bekämpfung der Kriminalität fördert. Mit anderen Worten, es handelt sich hier letztlich um eine immer wiederholte Forderung der Strafverfolgungsbehörden. Aber wissenschaftlich nachweisen lässt sie sich nicht, insbesondere auch nicht für die Bundesrepublik, denn da gibt es ja ein Gutachten des Max-Planck-Instituts in Freiburg, das hat also mal verglichen, ob durch die deutsche Vorratsdatenspeicherung 2007, 2008 sich die Kriminalitätsbekämpfung in irgendeiner Weise messbar verbessert hätte. Und das Ergebnis ist, dass es sich zumindest nicht nachweisen lässt. Also man kann nicht nachweisen, dass Vorratsdatenspeicherung unwirksam ist, man kann aber auch ihre Wirksamkeit nicht nachweisen. Und dann stellt sich letztlich die Frage, wer die Beweislast tragen soll. Ja, die Leute, die Grundrechte einschränken wollen, oder die Leute, die eher auf die Geltung von Grundrechten pochen.
Aber das ist ja dann eine sehr dünne Basis, auf der man dann doch ein ziemlich umstrittenes Vorhaben dadurch kämpft, oder?
Das würde ich auch so sehen. Also empirisch gibt es im Grunde gar keine Basis für die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben nur die Erklärungen von Strafverfolgern, dass sie eben bestimmte Daten nicht haben und auf dieser Basis Ermittlungen schwieriger sind. Ich denke, der Knoten löst sich vor allem im Bereich Internet-IP-Adressen dadurch auf, dass es zwar häufig vorkommt, dass eine IP-Adresse nicht mehr zu einem Inhaber zurückverfolgt werden kann, aber die Frage ist eben, ob das mit Vorratsdatenspeicherung möglich wäre. Das ist deswegen so problematisch, weil es inzwischen eine ganze Reihe von Technologien gibt, die Provider einsetzen, bei denen sich aus technischen Gründen eine IP-Adresse gar nicht mehr zum Anschlussinhaber zurückverfolgen lässt, weil sich Hunderte oder Tausende von Nutzern eine IP-Adresse teilen. Das heißt, in diesen Fällen würde auch die Vorratsdatenspeicherung überhaupt keinen Erkenntnisgewinn bringen. Insofern haben im Grunde beide recht. Also die Kriminalisten, die sagen, wir hätten gerne den Inhaber der IP-Adresse, haben völlig recht. Nur auch die Vorratsdatenspeicherung würde ihnen in vielen Fällen kein Stück weiterhelfen.
Beide haben recht, sagt der Verfassungsrechtler Ulf Burmeier über den neuen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung. Trotzdem ist das natürlich keine Win-Win-Situation.
Vorgesehen in diesem Entwurf ist auch ein neuer Straftatbestand der Datenhehlerei. Was verbirgt sich dahinter?
Der Grundansatz, den das Ministerium damit verfolgt, war ursprünglich die Kriminalität mit Kreditkartendaten, also beim Handel mit Kreditkartendaten besser zu verfolgen oder den Handel mit Zugangsdaten zum Beispiel zu Online-Konten. Das ist im Ansatz, denke ich, eine sehr vernünftige Regelung. Das Problem dabei ist, dass der Tatbestand extrem weit gefasst ist. Es wird jetzt also nicht gezielt unter Strafe gestellt, wenn man mit solchen Kreditkartendaten zum Beispiel Handel treibt, sondern generell soll der Handel mit gestohlenen Informationen unter Strafe gestellt werden. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Nebeneffekten, die ich für eher sehr problematisch halte. Also eigentlich gilt im Strafrecht immer der sogenannte Bestimmtheitsgrundsatz. Der Gesetzgeber steht in der Pflicht, klar zu sagen, was strafbar sein soll und was nicht. Und so wie diese Norm gefasst ist zum Beispiel, wäre es auch neuerdings strafbar, wenn sich Journalisten auf bestimmte Weise Informationen beschaffen, die von anderer Seite geleakt worden sind. Ja, also wenn zum Beispiel ein Ministeriumsmitarbeiter über Missstände in seinem Haus an einen Journalisten berichtet und der dieses Material an einen Kollegen weitergibt, dann wäre dieser zweite Kollege möglicherweise strafbar. Nur in der Gesetzesbegründung steht, dass Journalisten nicht gemeint sein sollen. Das Problem ist nur, die Gesetzesbegründung hat in der Praxis der Juristen kaum eine Bedeutung, und aus diesem Grunde halte ich das für extrem gefährlich.
Ich meine, so wie Sie es gerade geschildert haben, das ist ja ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Das kann man so sagen, ja.
Sie haben jetzt gerade erklärt, es gibt Einmal diese Gesetzesbegründung und der steht drin, dass die Journalisten davon ausgenommen werden. Und auf der anderen Seite gibt es den Gesetzestext, der das aber so formuliert, dass Journalisten eventuell trotzdem getroffen werden können. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Gesetzestext und der Gesetzesbegründung?
Ist ganz einfach. Es zählt nur der Gesetzestext. Die Begründung ist letztlich nur eine Überlegung, die sich ein ministerieller Referent gemacht hat, als er das Gesetz geschrieben hat. Und diese Begründung wird zwar mitunter in juristischen Erläuterungsbüchern zu Gesetzen herangezogen, um sich zu erschließen, wie sich das der Gesetzgeber einmal gedacht haben könnte. Letztlich ist aber alleine der Gesetzestext ausschlaggebend. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Gesetzestext sauber formuliert ist und nicht die Begründung. Die Begründung ist letztlich nur eine Erläuterung der Motive durch das Ministerium, aber hat überhaupt keine Bindungswirkung.
Sehen Sie denn handwerkliche Mängel in der Formulierung oder ist das gesamte Anliegen dieses Gesetzes falsch?
Also zumindest muss man sehr deutlich sagen, dass es handwerkliche Mängel gibt in der konkreten Formulierung des Gesetzes, aber auch das Prinzip dahinter, grundsätzlich den Umgang mit Informationen, die jemandem anderen abhanden gekommen sind, unter Strafe zu stellen, ist zumindest sehr weitreichend. Und ich denke, das ist zumindest eine so grundstürzende Reform auch der Strafrechtsordnung, dass man da in Ruhe drüber nachdenken muss. Ich denke, hier müssten insbesondere Beispielsfälle gebildet werden, die man unter Strafe stellen möchte und andere, die man eben nicht unter Strafe stellen möchte, zum Beispiel eben den Umgang mit geleaktem Material. Und da muss der Straftatbestand so nachgearbeitet werden, dass tatsächlich nur die Dinge auch strafbar sind, die man tatsächlich legitimerweise unter Strafe stellen möchte.
Es ist jetzt nicht so, als würde es zu diesem Gesetzentwurf zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung keine Kritik geben, als würde der nicht diskutiert werden. Es ist ja reichlich Kritik geäußert worden. Glauben Sie denn trotzdem, dass das jetzt in dieser Form so kommen wird?
Das ist ganz schwer vorherzusehen. Nach meinem Eindruck ist die Unionsfraktion mit dem Gesetzentwurf weitgehend zufrieden. In der SPD-Fraktion gibt es hingegen sehr deutliche Kritik. Andererseits scheint die Fraktionsführung sich weitgehend darauf festgelegt zu haben, den Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Form beschließen zu wollen. Insofern ist es, glaube ich, etwas zu früh, sich Gedanken zu machen. Aber ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass jedenfalls die gravierendsten Mängel des Gesetzentwurfs noch jetzt im Gesetzgebungsverfahren korrigiert werden können. Wenn man denn überhaupt zu dem Ergebnis kommt, dass eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden soll, dann sollte zumindest auf den Straftatbestand der Datenhehlerei verzichtet werden. Und das Gesetz muss dringend mit einer Sunset-Klausel versehen werden, also quasi damit, dass es in einigen Jahren außer Kraft tritt, um dann bis dahin verantwortlich evaluieren zu können, ob die neue Vorratsdatenspeicherung wenigstens irgendeinen Effekt hatte auf die Strafverfolgung. Denn wie gesagt, die frühere Vorratsdatenspeicherung hatte jedenfalls keinen nachweisbaren Effekt. Und hier sollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass wir keine Maßnahme bekommen, die grundrechtsproblematisch ist, aber keinen Effekt bringt.
Ulf Burmeier über den neuen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung. Das Interview findet sich auch nochmal unter breitband.deutschlandradiokultur.de, wie natürlich auch die anderen Informationen zur Sendung